Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Schönen guten Morgen. Wenn Sie wahlberechtigt sind in Berlin, dann haben Sie sich am vergangenen Sonntag entschieden. Sie sind nämlich wählen gegangen oder Sie haben es bleiben gelassen. Und wenn Sie dann abgestimmt haben beim Volksentscheid zum Klima, dann haben Sie vermutlich Ja oder Nein angekreuzt. Es liegt nahe. Am Ende waren dann zu wenige Menschen an den Urnen. Der Entscheid ist gescheitert. Und wir nehmen das heute zum Anlass, um mit Ihnen über direkte Demokratie zu sprechen. Brauchen wir mehr davon? Welche Instrumente bräuchten wir denn, um noch demokratischer zu werden oder um möglichst demokratische Entscheidungen zu fällen? 0331 70 99 111. Das ist die Nummer, unter der Sie jetzt schon Ihre Erlebnisse und Ideen dazu loswerden. Und wir hören hier gleich Stefan. Das ist der Hörer, der uns ganz ursprünglich auf dieses Thema gebracht hat, noch vor dem Volksentscheid. Vor der Sendung konnte ich ein Gespräch mit ihm aufzeichnen. Das hören wir gleich nach den Gorillas zusammen mit Stevie Nicks. Am 6. Januar hat sich unser Hörer Stefan Schneider gedacht, schreibe ich Radio 1 mal eine Mail. Und zwar mit zwei Fragen. Ich zitiere: Bildet die Politik noch die Themen der Bevölkerung ab? Und Frage Nummer 2: Wie könnte eine bessere Beteiligung und Integration der Wünsche und Hoffnungen der Bevölkerung in die politische Landschaft aussehen? Schönen guten Morgen, Stefan.
Hallo, Katja.
Danke erstmal für die Mail und für die Fragen. Ich würde es gern gleich umdrehen und nach Ihren Antworten fragen. Also bildet die Politik die Themen der Bevölkerung ab, Ihrer Meinung nach?
In Teilaspekten denke ich schon, aber nicht in der Gesamtheit, weil ich glaube, dass die Politik in der Struktur, so wie sie organisiert ist, ein Problem hat, weil sie eben in einer kleinen Gruppe existiert, weil sie bestimmte Strukturen hat, die Sachen machtpolitische Dinge fördern oder Klüngelreihen, Lobbyismus, die daran eigentlich die Leute hindern, die richtigen Entscheidungen zu finden. Und ich glaube auch.
Okay, da höre ich so ein prinzipielles Einverständnis oder Gutfinden mit der repräsentativen Demokratie, wie wir sie haben, raus, aber auch den Wunsch, so ein Update nochmal damit anzustellen. Was denken Sie denn, wie das zu bewerkstelligen wäre? Also wie sich, um dann auch Ihre zweite Frage nochmal an Sie zu richten, wie sich die politische Beteiligung besser verteilen ließe?
Na, ich denke, dass ein direktes demokratisches Modell, was man vielleicht parallel daneben stellt, wahrscheinlich kann man nicht die parlamentarische Struktur sofort abschaffen. Wäre wünschenswert, meiner Meinung nach.
Ach echt?
Ja.
Warum?
Weil da halt im Prinzip die Strukturen dazu neigen, in bestimmten Gruppen zu denken und nicht das Gesamte.
Aber wäre das anders, wenn wir mehr direkte Demokratie hätten und Sie zu allem und jedem gefragt werden, Stefan Schneider, wollen Sie das so oder so, ja oder nein?
Also diese Frage an sich, also nehmen wir mal jetzt das Schweizer Modell. Irgendwo wird eine Frage formuliert, man sagt dann ja, nein. Klimaentscheid, ja, nein. Da sind viele Sachen, werden dann im Prinzip schon weggenommen. Man hat nur noch die Chance zwischen ja, nein, Gummibaum. aber es gibt überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen. Also meine Vorstellung ist eher, dass man mit den Leuten also die Potenziale der einzelnen Menschen nutzt, nicht, dass man sagt, ich habe jetzt nur noch die Wahl zwischen A und B, sondern Ideen einzubringen, also Wissen einzubringen, die viel dichter an der Bevölkerung sind, weil die haben die Probleme, die wissen, wie Schule funktioniert, die wissen, wo die Probleme liegen, und die können ganz anders im Prinzip ihre Ideen einbringen. Und dann können sich eigentlich viel besser Lösungskonzepte entwickeln.
Unsere Demokratie braucht ein Update im Sinne von mehr direkter Demokratie, meint unser Hörer Stefan Schneider, der uns geschrieben hat und damit einen Ausschlag gegeben hat für diese Sendung hier. Wenn Sie denken, eine gute Idee habe ich auch und ich wünsche mir da eine dreistündige Sendung drumherum, dann schreiben Sie uns Ihren Themenvorschlag bitte an dieweber@radio1.de. Besten Dank für die Mail, Stefan.
Ja, danke, Katja. Tschüss.
Und fürs Gespräch. Tschüss, adieu. Und wenn Sie jetzt denken, ich würde Stefan da energisch widersprechen wollen oder ihm beipflichten, können Sie das natürlich auch tun. 0331 70 99 111. Mir mir ist ja jeder Vorwand recht, um hier Andreas Dorau zu spielen. Hier passt es aber thematisch wirklich perfekt. Das ist Demokratie. Das waren Sounds aus der BRD des Jahres 1988 und immer wieder lohnenswert dazuzuhören. Wir sprechen heute über Demokratie und zwar angesichts beispielsweise von Berlinwahl Nummer 1 und Berlinwahl Nummer 2 und dem Volksentscheid Berlin 2030 klimaneutral am vergangenen Sonntag in Berlin, gescheitert mangels Beteiligung. Das und die Mail unseres Hörers Stefan, wir haben ihn eben gehört, hat uns drauf gebracht, Sie heute zu fragen, ob wir mehr direkte Demokratie brauchen oder reicht die, die wir haben, so mit wählen gehen, alle 4 Jahre. Drüber gesprochen haben wir auf Radio 1 schon darüber mit Marie Jünemann vom Verein Mehr Demokratie e.V. und wir haben sie gefragt, ob direkte Demokratie nicht vielleicht auch ganz schön anfällig ist für Populismus zum Beispiel. Denken wir nur an den Brexit.
Ich glaube, es kommt darauf an, wie man sie ausgestaltet. Was wir jetzt am Sonntag gesehen haben, war ja aber ein wirklich sauber ausgearbeiteter Gesetzentwurf, wo die BürgerInnen genau wussten, worüber sie abstimmen. Und es gab eine weite Vorlaufzeit. Also die Initiative hat schon 2021 angefangen, Unterschriften zu sammeln. Es gab eine sehr lange Debatte. Parteien haben sich dazu verhalten. Und am Ende haben die BürgerInnen auch sich selber ein Bild gemacht und darauf gehört, was empfiehlt denn die Partei zum Beispiel, die ich wähle, wie soll ich da abstimmen, haben selber viel diskutiert und am Ende war das kein Populismus, sondern ich glaube, die größte Bildungsveranstaltung zum Klima, die Berlin seit langem gesehen hat.
Ich muss sagen, eine interessante Perspektive auf jeden Fall, so habe ich die Sache noch nicht betrachtet. Jetzt leben wir aber, glücklicherweise muss ich sagen, in einem politischen System mit Gewaltenteilung und wir sehen ja weltweit ausreichend schreckliche Beispiele dafür, wie es in Ländern zugeht ohne so eine Gewaltenteilung, heißt aber eben auch, Gesetze bei uns müssen rechtssicher sein und der Weg dahin ist oft ganz schön langwierig und zäh. Stellt sich die Frage, ist unsere Demokratie vielleicht zu komplex, um am Ende dann ganz simpel Gesetze, Gesetzesvorhaben auf ein Ja oder Nein runterzubrechen, wie beim Volksentscheid?
Ja, das wird Volksentscheiden immer so vorgeworfen, aber dann frage ich mich, bei Wahlen ist es ja noch viel komplexer. Also da stimmen wir ja über die politischen Programme der nächsten 4 Jahre ab, ohne eigentlich so wirklich zu wissen, was in den nächsten Jahren auch passieren wird. Und ist es da nicht viel einfacher, sich mit einer Sachfrage zu beschäftigen, die dann auch unabhängig von politischen Ämtern und Machtkämpfen halt besprochen wird. Und genau das leistet die direkte Demokratie, dass wir uns alle fragen, okay, kann Berlin bis 2030 klimaneutral werden? Schaffen wir das mit dem Pariser Klimaabkommen oder nicht? Politik ist komplex, aber Volksentscheide brechen es runter auf eine Sachfrage, worüber wir alle dann diskutieren können.
Also ich glaube, das hat man gemerkt. Marie Jünemann ist schon mal Fan von mehr direkter Demokratie. Sonst wäre sie ja auch nicht bei dem Verein aktiv, der genauso heißt, Mehr Demokratie e.V. Wir fragen uns aber, wie sieht's denn bei Ihnen aus? Wo und wie engagieren Sie sich? Welche Mittel und Werkzeuge der direkten Demokratie finden Sie sinnvoll und welche nicht? Oder würden Sie sogar sagen, das verfehlte Quorum in Berlin vom vergangenen Sonntag, das zeigt, dass das komplette Verfahren nicht sinnvoll ist, Ihrer Ansicht nach. Wir sammeln Ihre Meinungen und Erfahrungen und zwar unter der altbewährten Nummer 0331 70 99 111. Gemeldet bei uns hat sich Hörer Heiko. Hören Sie mal genau zu. Für mich ist da ein interessanter Twist in diesem Ton.
Ja, mir widerstrebt es, mich alle Jahre immer wieder auf die Suche nach einer Partei mit den für mich geringsten Missempfindungen zu begeben. Ja, Wahlversprechungen werden nicht gehalten, Koalitionen werden eingegangen und Grundwerte aufgegeben. Da ist es doch sehr viel einfacher, sich nach Grundgesetz Artikel 20 Absatz 2 auf den Weg zu begeben und über einzelne Themen, die uns am Herzen liegen, ja, ganz einfach abzustimmen.
Sagt Heiko. Und ich habe gedacht, als er anfing zu reden, es kommt jetzt hier ganz viel aus der Abteilung Politikverdrossenheit. Aber dann kommt das große Aber. Ja, schon. Also so richtig zufrieden mit dem Parteiensystem. So weit nicht und mit dem Einhalten von Wahlversprechen. Aber direkte Demokratie, sagt Heiko, findet er gut. Verweist aufs Grundgesetz. Wir haben nachgeschlagen. Grundgesetz Artikel 20 Paragraph 2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Und Heiko sagt, direkte Demokratie gehört für mich auch dazu. Möchten Sie da was ergänzen, vielleicht berichten von Ihrem politischen Engagement oder sich einfach zur großen Frage verhalten, brauchen wir sowas wie ein Update Politik 2.0, mehr direkte Demokratie? 0331 70 99 111 wäre die Nummer dafür. Sie könnten aber auch vorher einen Abstecher machen auf radio1.de, darunter scrollen zu unserer Umfrage. Wir fragen Sie da nämlich, können Sie sich vorstellen, mehr teilzunehmen an politischen Entscheidungsprozessen? 3 Möglichkeiten gibt es, ja, nein oder bringt doch alles nichts. Sie finden die Umfrage auf radio1.de. Mündliche Meldungen nehmen wir entgegen unter 0331 70 99 111. Wir diskutieren in dieser Sendung auf den Wunsch eines einzelnen Herrn, nämlich auf Wunsch unseres Hörers Stefan, über unsere Demokratie. Brauchen wir Mittel der Einflussnahme, mehr Instrumente der direkten Demokratie oder zeigt beispielsweise der vergangene Sonntag in Berlin, dass das nicht funktioniert und vielleicht die Menschen, die da zur Abstimmung gerufen werden, teils auch überfordert. Gemeldet bei uns hat sich Carsten aus Charlottenburg und der meint, ja, wir brauchen mehr direkte Demokratie, aber das funktioniert nicht zwingend über Volksentscheide oder sowas. Das sei zu anfällig für Populismus, sondern direkte Demokratie könne man bei sich daheim haben, quasi vor der Haustür.
Aber in den Bezirken, da sollte man mehr Demokratie wagen und die Bürger mehr mit abholen in die Politik. Wir kriegen nie Informationen darüber, was politisch gerade im Bezirk passiert, welche Fragen diskutiert werden. Und zwar im Kleinen, nicht im Großen. Immer muss alles groß sein, Volksentscheid. Nee, entscheide doch mal im Bezirk, in deiner Straße, in deinem Kiez.
Interessanter Aspekt, den Carsten hier reinbringt, würde mich auch interessieren, ob und inwiefern unter Ihnen, die Sie dazuhören, Menschen sind, die sich in der BVV oder in anderen Strukturen und Initiativen in ihren Kiezen engagieren oder in Brandenburg, in den Kommunen und Gemeinden. Das ist ja durchaus mühselig, zeitaufwendig, hat dann aber eben unter Umständen den angenehmen Effekt, dass man Dinge, die einen direkt betreffen und direkt vor der Haustür womöglich stören, beeinflussen und im eigenen Sinne verändern kann. All diese Erfahrungsberichte, Ihre Ansichten und Meinungen zum Thema nehmen wir entgegen unter 0331 70 99 111. Wir sprechen über Demokratie und über die Frage, ob wir mehr direkte Demokratie brauchen und wo die richtig platziert ist und richtig funktionieren würde oder ob Sie vielleicht hier ein flammendes Plädoyer dagegen halten wollen. Können Sie alles machen unter 0331 70 99 111. Und derweil fragen wir unseren Mann für alles, Christoph Trösser, ob es stimmt, dass es Demokratie und demokratische Strukturen im Tierreich gibt.
Die landläufige Vorstellung ist ja, dass unter Tieren das Recht des Stärkeren herrscht. Das heißt, irgendein Alpha-Männchen besiegt alle anderen und ist dann der uneingeschränkte Herrscher einer Herde oder einer anderen Gruppe von Tieren. Aber nicht immer geht es bei Tieren so diktatorisch zu. Wissenschaftler sammeln immer mehr Beispiele von allen möglichen Tierarten, wo doch eher die Mehrheit bestimmt, was gemacht wird. Zum Beispiel Vögel, die auf der Reise sind und wo es darum geht zu entscheiden, wann man weiterfliegt. Da signalisiert jeder einzelne Vogel durch ein Rufsignal, wann er bereit zum Abflug ist. Und erst wenn die Gesamtlautstärke ein gewisses Level übersteigt, also genügend Vögel ihre Bereitschaft erklären, hebt der ganze Schwarm ab und fliegt weiter. Auch Paviane sind dafür bekannt, dass sie solche Entscheidungen demokratisch treffen. Und selbst bei Schimpansen, wo es meistens einen Anführer gibt, muss der doch, bevor er das Amt bekommt, eine Art Wahlkampf betreiben und sich beliebt machen. Die reine Körperkraft reicht nicht aus. Und wenn er seine Macht missbraucht, gibt es auch schon mal einen Putsch der niederen Männchen gegen das Alphatier. Solche Beispiele gibt es nicht nur von Säugetieren, sondern auch etwa von Fischen. Und es stellt sich heraus, dass Demokratie im Tierreich viel verbreiteter ist, als viele vielleicht geglaubt hätten.
Stellen auch Sie Ihre alltäglichste Frage unter stimmts@radio1.de.
Wir diskutieren darüber, ob und inwiefern unsere Demokratie hier und da überarbeitet werden könnte oder sollte oder ob es doch gewichtige Argumente gegen direkte Demokratie gibt. Und gemeldet bei uns hat sich Evelyn aus Berlin-Schöneberg. Hallo Evelyn.
Hallo.
Wobei Sie auch noch eine andere Heimat haben. Vielleicht erzählen Sie mal selbst.
Ja, ich bin Schweizerin und bin in der Schweiz aufgewachsen und habe da eben die direkte Demokratie mitbekommen. Mhm. Und im Gegensatz, wie zuvor Stefan gesagt hat, ist es da eben nicht so, dass das Volk nicht mitgestalten kann. Denn es kommen Sachen zur Volksabstimmung, wo das Volk vorher die Initiative ergriffen hat und gesagt hat, wir wollen darüber abstimmen. Mhm. Und wenn genug Unterschriften gesammelt werden, dann muss darüber abgestimmt werden.
Also will sagen, sowas wie ein Quorum gibt es sozusagen nur bei dem Weg hin zu so einer Abstimmung, also um die Relevanz des Themas zu untermauern, durch Unterschriften. Wie ist das dann, wenn Sie abstimmen? Also neulich ging es, glaube ich, zum Beispiel in der Schweiz drum, ob so Biostandards in der Landwirtschaft verpflichtend sein sollen oder nicht. Und es werden auch immer mehrere Themen bei einer Wahl, die viermal im Jahr stattfindet, abgestimmt. Genau. Haben Sie dann da auch ein Quorum? Also könnte auch sowas passieren wie bei Berlin klimaneutral am vergangenen Wochenende?
Nein, das ist nicht so. Es gibt Ja-Stimmen, es gibt Nein-Stimmen und es wird dann das gemacht, wo es mehr Stimmen gibt. Denn die Leute haben ja die Chance hinzugehen. Und wer nicht mitgestalten will, hat eben keine Stimme. Also ich finde es auch völlig falsch, denen, die nicht mitgestalten wollen, so eine Macht zu geben.
Jetzt ist Demokratie schön, macht aber auch viel Arbeit. Das heißt, sie müssen sich viermal im Jahr wirklich einarbeiten zu den Themen, die da zur Abstimmung gebracht werden.
Ja, das ist so. Ich kann ja auch von Berlin aus teilnehmen und dann kriege ich immer so ein dickes rotes Büchlein zugeschickt, wo absolut jeder Punkt, der zur Abstimmung kommt, einmal in Kurzform Pro und Contra besprochen wird und einmal in Langform. Da kann man auch gerne mal 2,5-3 Stunden sitzen und sich das alles durchlesen. Die Schweizer gelten auch als die politisch am besten informierten Bevölkerung der Welt.
Was Sie auf dieses System zurückführen, vermute ich.
Ja, genau.
Jetzt kommt hier Widerspruch und zwar von unserem Hörer Paul. Ich spiele Ihnen das mal vor.
Ich halte die Themenvielfalt, die politische Entscheidungsträger zu entscheiden haben, für so breit und so unübersichtlich, dass der einzelne Bürger die gesamte Masse nicht so einfach überblicken kann. Und daher brauchen wir repräsentative Demokratie.
Oder anders gesagt, das ist alles zu komplex, um es in Formaten der direkten Demokratie zu entscheiden und zu begutachten.
Ja, naja, das eine schließt das andere nicht aus. Der Herr geht davon aus, dass alles zur Volksabstimmung kommt. So ist es ja nicht. Es gibt ein Parlament, das macht Beschlüsse, macht Gesetze, genau wie in Deutschland auch. Auch wenn es in der Schweiz die 5%-Hürde nicht gibt, die ich auch für ein Problem halte. Und wenn jetzt das Volk sagt, nein, dieses Gesetz, das finden wir blöd, das wollen wir nicht, dann kann man das Referendum ergreifen und wieder Unterschriften sammeln und dann kommt diese Vorlage nur vors Volk und wird abgestimmt.
Ich habe aber Paul so verstanden, dass er sagt, dieses alles, was zu entscheiden ist, das erfordert Expertenwissen, Spezialistinnen, also Politiker und Politikerinnen, das kriegt man nicht in Formaten der direkten Demokratie gebacken.
Ja, bin ich anderer Meinung.
Hab das gemerkt,
finde ich, da spricht ein gewisses Maß an Arroganz heraus. Ich habe letztens auch mal gelesen, dass jemand über Ricarda Lang gesagt hat, die hat ja nicht mal ein abgeschlossenes Studium.
Den Vorwurf gab es, ja.
Ja, das finde ich absolut unterirdisch. Das Problem ist ja gerade, dass in Deutschland nur Leute mit Studien im Parlament sitzen und keine normalen Leute mehr. Deswegen fühlt die Bevölkerung sich ja auch nicht repräsentiert. Für meinen Geschmack sitzen vor allem viel zu viele Juristen dort. Und das hat ja viel mit dieser Spaltung der Gesellschaft zu tun. Und in der Schweiz gibt es natürlich auch von links bis rechts alles, aber die Gesellschaft ist nicht so gespalten wie hier, weil eben auch mitgeredet werden kann. Und vor allem auch auf kantonaler Ebene. Die Leute können selber entscheiden, wollen wir die hier in Grundschulhaus hinbauen für so und so viel Geld oder nicht. Und in Deutschland können ja die Kommunen fast gar nichts selbst entscheiden. Die kriegen ja auch ihre Gemeindesteuer nicht alle, sondern kriegen Gelder zugeteilt. Gibt es ein sehr interessantes Buch zu dem Thema, heißt Rettet die Demokratie von einem Bürgermeister in Sachsen. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr.
Evelyn, haben Sie vielen Dank für Ihren Anruf und für den ja doch ganz schön umfangreichen Input, den Sie hier gegeben haben. Ich glaube, da können wir noch getrost weiter diskutieren. Melden Sie sich gerne, wenn Sie Ergänzungen haben zu dem, was Evelyn hier ausgeführt hat, wenn Sie widersprechen wollen oder wenn Sie beipflichten wollen oder aber ja Erlebnisse aus dem eigenen demokratischen Tun hier reinbringen möchten. möchten. 0331 70 99 111 ist die Nummer dafür. Evelyn, vielen Dank.
Gerne. Tschüss.
Und das Buch, das unsere Hörerin Evelyn vorhin angesprochen hat, von dem sächsischen Bürgermeister. Ich glaube, dabei handelt es sich um das Buch von Dirk Neubauer. Rettet die Demokratie, eine überfällige Streitschrift. Und wir hören mal, was Hörer Laszlo so meint zu Fragen der direkten Demokratie.
Ich finde das System in der Schweiz erstmal sehr gut. Jedoch bin ich der Meinung, dass das System in Deutschland nicht funktionieren würde, weil wir einfach zu viele Leute einerseits sind. Und die Wahlbeteiligung da einfach nicht hoch genug ist, um einen sinnvollen demokratischen Abgleich von der Bevölkerung abzuspiegeln. Und für mich wäre tatsächlich eine ganz andere Richtung viel effizienter. Und zwar, dass man einfach sagt, statt dass alle Menschen wählen dürfen, lassen wir nur eine bestimmte Anzahl an zufälliger Menschen immer wählen. Dadurch wird es was viel Besonderes für die Menschen. Die Menschen werden sich damit viel mehr auseinandersetzen, was sie wählen, weil sie endlich wählen dürfen. Und das würde trotzdem an der Anzahl von 80 Millionen Menschen trotzdem ausreichen, dass es genug Wähler geben würde, um eine breite Zahl zu treffen. Das würde, glaube ich, meiner Meinung nach besser demokratisch was widerspiegeln als eine direkte Demokratie in Deutschland.
Also da hätte ich ja Fragen zu, Laszlo, muss ich wirklich sagen, weil zumindest ich wäre auf den Barrikaden, wenn direkte Demokratie so abliefe, dass ein paar wenige abstimmen dürfen, ich aber beispielsweise nicht. Ich spreche gleich mit einem Mann, der versucht, Beteiligung zu initiieren, und zwar per Losverfahren. Hören wir gleich nach Monaco. I forget. Wenn Politik mich und andere mitnehmen will, und das will sie ja des Öfteren, dann bin ich immer schon in Hab-Acht-Stellung. Mir sind Argumente lieber, als von irgendwem nach irgendwohin verbracht zu werden. Linus Strothmann will uns aber auch abholen. Er ist Beteiligungsinitiator und er war auch mal Beteiligungsbeauftragter. Er will Menschen, so habe ich das verstanden, per Los für demokratische Prozesse interessieren und involvieren. Wir holen euch ab, so heißt auch ein Buch, an dem er mitgeschrieben hat, und das soll keine Drohung sein. Hallo, Herr Strothmann.
Ja, hallo.
Das ist natürlich aber auch erklärungsbedürftig. Vielleicht erstmal, um welche Fragen oder Probleme geht's denn, wenn Sie Bürgerinnen und Bürger abholen oder involvieren wollen?
Ja, das bezieht sich so ein bisschen auf den Gegenvorschlag, nämlich die, die kommen, sind die richtigen. Und wir hatten ja vorhin das Beispiel oder die Forderung, die Menschen müssten stärker beteiligt werden. Wenn wir aber zum Beispiel in einer Kommune, ich war jetzt in Falkensee und in Werder zum Beispiel zuständig für Beteiligung, wenn wir da einladen zu einem Workshop, wo es um ein Thema geht, ich nehme jetzt mal das Baumblütenfest, zu dem wir eine große Beteiligung gemacht haben, dann kommen bestimmte Menschen, dann kommen vor allem stark Betroffene oder Menschen, die eine starke Meinung haben. Mhm. Und für die Politik ist das Feedback, was man dann bekommt, immer so ein bisschen zwiespältig, weil ich ja alle Menschen zu vertreten habe. Und wenn Sie eine Stadt mit 26.000 Einwohnern dann einen Workshop machen und da kommen 30 Leute und ich sage jetzt mal extrem, die eine Hälfte sind Anwohner, die das Fest gar nicht mehr wollen und die andere Hälfte sind Weinbauern, die an dem Fest verdienen, ist so ein bisschen fraglich, wie sehr hilft das der Verwaltung und der Politik. Und
weil da alle Facetten dazwischen fehlen.
Genau, und da ist eben eine Möglichkeit, eine Zufallsauswahl zu treffen aus dem Melderegister, Menschen anzuschreiben und einzuladen, an sowas teilzunehmen. Und das habe ich in Falkensee gemacht, das habe ich in Werder gemacht. Mhm. Das wollen wir jetzt auch auf Bundesebene machen. Und da ist es aber so, dass nur ein geringer Anteil von Menschen tatsächlich antwortet. Wir haben oft Antwortraten von 5-10%. Und das ist nicht, weil die Leute nicht wollen, sondern das ist, weil viele Menschen denken, sie haben zu dem Thema nichts beizutragen, weil sie ja eben keine starke Meinung haben. Und da muss man dann eben aus meiner Sicht rausgehen, zu den Leuten hingehen und ihnen auch nochmal erklären, warum es wichtig ist, dass genau sie teilnehmen. Auch die Menschen teilnehmen, die eher da so eine stille Meinung haben.
Okay, dann versuchen Sie quasi Herrn Demirkan oder Frau Schulz für Ihr Thema zu interessieren. Die denken, Baumblütenfest habe ich ja nichts mit zu tun, habe ich auch nichts beizutragen. Das heißt, Sie gehen dann richtig Klinken putzen. Wie sind denn die Quoten, nachdem Sie das persönliche Gespräch gesucht haben?
Also damit können wir das oft verdoppeln. Aber das ist gar nicht, mir geht's gar nicht um die Quantität, sondern mir geht's um die Qualität. Ich bekomme tatsächlich mal Meinungen von Menschen, die sich sonst im politischen Betrieb nicht einmischen, sage ich mal. Und die repräsentieren ja dann in einer gewissen Weise auch einen großen Teil der Bevölkerung, der sich eben nicht lautstark zu Wort meldet.
Aber wieso? Wieso bringen die sich nicht ein ohne so einen Außenborder wie Sie, ohne schriftliche Einladung? Die Dinge betreffen Sie ja doch als Anwohner.
Das habe ich jetzt nicht wissenschaftlich untersucht. Ich kann nur sagen, aus den Gesprächen bekomme ich immer wieder gespiegelt, naja, so Politik, das ist halt sowas, das wird oft auch negativ gesehen, die ganzen Auseinandersetzungen, man will sich nicht in so ein Streitthema begeben. Gerade Menschen, die da so ein bisschen harmoniebedürftiger sind, haben das Gefühl, ja, das sollen die Politiker, die fetzen sich nur. Da ist so ein negatives Bild entstanden. Und viele Menschen sind auch nicht groß geworden mit einem Gefühl von, es macht Sinn, sich zu beteiligen. Und wenn ich gerade auf die Schüler und Schülerinnen gucke, zum Beispiel auf meine Kinder, die haben in der Schule kaum Mitsprachemöglichkeiten. Wenn die 18, 19 sind, aus der Schule rauskommen und dann kriegen die so einen Brief, dann denken die natürlich erstmal nicht, ah geil, ich beteilige mich, weil damit habe ich bisher so gute Erfahrungen gemacht.
Aber wie ist das denn, wenn Sie dann so einen Beteiligungsprozess gestartet und begleitet haben? Als Abgeordnete oder als eine Person aus der Stadtverwaltung muss ich mich ja nicht an diesen Ergebnissen da orientieren. Also werden die politischen Entscheidungen auf jeden Fall besser durch so einen Prozess?
Das würde ich schon sagen. Auf kommunaler Ebene, wo es um ganz konkrete Dinge sind, ist das Entscheidende, dass tatsächlich die Politik ein echtes Interesse hat an dem Input. Also es gibt so schöne Beispiele, wo man nach dem Namen fragt für irgendetwas und dann gefällt er den Politikern nicht, dann nehmen sie halt einen anderen.
Ja.
Also es muss schon ein genuines
Interesse
Gespräch da sein. Ja, genau, so ungefähr. Aber ich nehme mal ein Beispiel. In Falkensee wurde ein Hallenbad geplant und es ging um die Frage, soll da eine Kegelbahn da dran gebaut werden oder nicht? Und es war eine ganz konkrete Frage und die Politik hat Vor- und Nachteile gesehen. Es gab eine offene Veranstaltung, da waren natürlich lauter Kegler, die auch mobilisiert hatten. Und am Ende hat die Mehrheit der Leute sich auf diesem Workshop bei 130 Leuten für die Kegelbahn ausgesprochen. Da kann die Politik ein bisschen was mit anfangen. Sie kann sagen, okay, es gibt Leute, die sind motiviert, zu so einer Veranstaltung zu kommen. Dann haben wir eine Zufallsauswahl gemacht, hatten 20 Leute da, haben da diskutiert und nacheinander sagte an meinem Tisch jede Person, ja, ich kegel nicht, ich brauche das nicht. Ich kegel nicht, ich brauche das nicht. 7 Leute. Bis dann eine Person sagte, ich brauche das eigentlich auch nicht, aber für Betriebsfeiern, für solche Sachen wäre es irgendwie ganz schön. Und Falkensee gilt als Schlafstadt. Und irgendwie fände ich es nett, wenn wir so einen Ort haben der Geselligkeiten. Und dann änderten alle anderen am Tisch ihre Meinung. Mhm. Und dann kam eine Empfehlung zustande, die Kegelbahn zu bauen. Nicht, um den Keglern Gefallen zu tun, sondern weil die Stadt Orte der Begegnung braucht und Orte der Geselligkeit. Und das kann die Politik dann besser annehmen und hat sich tatsächlich dann auch dafür entschieden, dieses Hallenbad, was jetzt gebaut wird, mit Kegelbahn zu bauen. Und das ist für mich so ein Beispiel, dass eine Person den Unterschied macht, weil sie einfach nochmal eine andere Perspektive reinbringt.
Das, was Sie beschrieben haben, klingt nach viel Arbeit, auch nach viel Orga für eine zeitlich befristete Angelegenheit oder für eine lokal ganz stark umrissene Angelegenheit. Folgt dann aus dieser organisierten Beteiligung noch was? Also bleiben die Leute dann dabei beim Engagement?
Das kann man sehr unterschiedlich gestalten. Beim Baumblütenfest zum Beispiel in Werder war es so, es gab ein sehr großes Beteiligungsverfahren. Da wurde am Anfang eine große Umfrage gemacht. Dann hat man erst einen Workshop sich zusammengesetzt. Und am Ende hat man beschlossen, wir machen dieses Fest anders. Wir machen eine städtische Gesellschaft, die das wieder betreibt. Und wir führen auch ein dauerhaftes Gremium ein, was die Arbeit dieser städtischen Gesellschaft sozusagen begleitet. Und da gibt es jetzt einen Arbeitskreis, da sitzen sozusagen Vertreter aller Interessengruppen drin, aber auch Jugendliche. Und auch Vertreter einer Gruppe, die nennt sich Menschen mit keinen spezifischen Interessen, also sozusagen die keine finanziellen Vor- oder Nachteile daraus haben. Und da hat man dann sowas etabliert und das arbeitet dann jetzt einfach mit der Stadt an der Ausgestaltung dieses Festes dauerhaft mit.
Linus Strothmann will für Beteiligung sorgen, gerne auch per Losverfahren. Auf jeden Fall will er Menschen dazu bringen, sich an politischen Prozessen zu beteiligen und bestimmte Fragen, die ihre Kommune betreffen, mit zu beantworten. Wir hören uns, Herr Strothmann, nochmal um 11:40 wieder. Wenn Sie, die Sie uns zuhören, Fragen haben an Linus Strothmann zu genau diesen Themen, dann melden Sie sich 0331 70 99 111. Vielen Dank bis hier und bis später, Herr Strothmann.
Ja, vielen Dank.
Die Wahlbeteiligung beim Volksentscheid Berlin klimaneutral 2030 am vergangenen Sonntag war recht mau. Knapp 36% der Menschen, die wahlberechtigt waren, haben dann auch abgestimmt. Besser sieht's landläufig bei den Bundestagswahlen aus. Da ist die Wahlbeteiligung sogar gestiegen bei den vergangenen 3 Wahlen. Trotzdem lag sie 2021 bei nur knapp 77%. Das heißt ja andersrum betrachtet, alle anderen haben nicht gewählt. Und das ist natürlich doof, Entwurf für eine Demokratie, die vor allen Dingen eins sein will, repräsentativ. Arndt Leininger ist Juniorprofessor für politikwissenschaftliche Forschungsmethoden an der Technischen Universität in Chemnitz und der beschäftigt sich mit Fragen und Instrumenten der direkten Demokratie und Fragen der Wahlbeteiligung. Hallo, Herr Leininger.
Ja, hallo.
Repräsentative Demokratie funktioniert nur, wenn sie repräsentativ ist. Es liegt nahe. Wie repräsentativ ist es denn, wenn ein Viertel der Wahlberechtigten nicht abstimmt, wie bei der Bundestagswahl 2021? Oder anderes Beispiel, bei der wiederholten Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus haben nur 63% der Wahlberechtigten teilgenommen. Das heißt, mehr als ein Drittel der Menschen hat nicht gewählt. Wie repräsentativ ist das?
Ja, das ist tatsächlich eine spekulative Frage, weil man ja nicht weiß, wie diejenigen Menschen abgestimmt hätten, die es nicht getan haben. Was sind deren Interessen und Präferenzen diesbezüglich? Das heißt, in manchen Fällen kann es sein, dass ein Ergebnis unrepräsentativ ist, in dem Sinne, dass die Meinung derjenigen, die abgestimmt haben, repräsentiert überhaupt nicht die Meinung des Großes der Bevölkerung. Es kann aber auch sein, dass das mal ganz unproblematisch ist, weil es da keine systematischen Unterschiede gibt. Das ist immer im Einzelfall relativ schwierig festzustellen.
Nun gibt es aber genau dazu auch politikwissenschaftliche Forschung und die zeigt dann, dass beispielsweise insbesondere Menschen mit geringem Einkommen nicht wählen gehen. Und hier werde ich dann wieder spekulativ und sage, die fühlen sich offenbar nicht repräsentiert von den antretenden Parteien. Und das macht ja eigentlich den Befund schlimm, dass es soziale Gruppen gibt, die sich nicht angesprochen fühlen oder die, je nach Lesart, nicht angesprochen werden. Wie bekommen wir die an die Urnen oder sollte das gar nicht das Ziel sein?
Doch, es sollte schon das Ziel sein in der Demokratie, dass jeder sich vertreten fühlt und auch teilnimmt, weil das eben eine Voraussetzung ist, um teilzunehmen. Das ist schwierig, dagegen anzugehen, weil sich da so ein Teufelskreis auftut. Die Parteien zielen mit ihren Maßnahmen nicht so stark auf diese Bevölkerungsgruppen, die sie angesprochen haben, gerade weil die schwierig sind zu mobilisieren. Und dann zielt man eher auf Gruppen der Bevölkerung, die einfacher sind zu erreichen und vielleicht für eine Stimmabgabe zu bewegen sind. Und gleichzeitig bleiben dann bestimmte Teile der Bevölkerung Wahlen fern, weil sie eben nicht ganz zu Unrecht den Eindruck haben, die Politik kümmert sich gar nicht um meine Belange. Und eben diesen Teufelskreis zu durchbrechen, ist gar nicht so einfach. Es gibt zum Beispiel einige Kolleginnen und Kollegen, die es deswegen der Meinung sind, wir bräuchten auch in Deutschland eine Wahlpflicht, um die Wahlteilnahme zu erhöhen.
Und würden Sie das unterschreiben?
Ich bin da eher skeptisch. Wir sehen zwar in Ländern, die eine Wahlpflicht haben, die haben die aber schon seit Jahrzehnten eine sehr hohe Wahlbeteiligung, weil so eine Wahlpflicht, das dürfen Sie sich nicht so vorstellen, dass die Leute da qua Zwangsmaßnahme zur Wahl gebracht werden, aber sie etabliert eine sehr große Norm in der Gesellschaft, dass es eine Bürgerpflicht ist, wählen zu gehen. Gleichzeitig eine Neueinführung in einem Land wie Deutschland, wo es das nicht gibt, dürfte, glaube ich, nicht die gleichen Effekte haben. Da wird dann doch sehr viel Gegenwind sein, dass man jetzt plötzlich teilnehmen soll, obwohl man doch so unzufrieden ist mit der Politik.
Nun gibt es ja auch andere Instrumente, um vielleicht die Entscheidungen auf mehr Schultern, auf mehr Beteiligte zu verteilen. Senkung des Wahlalters auf 16 ist sowas, was immer mal wieder diskutiert wird. Wie stehen Sie dazu? Würde das für mehr Beteiligung sorgen? Also klar, erstmal würde ja einfach der Pool der Wahlberechtigten vergrößert, aber würde das auch für mehr dauerhaftes Engagement und Interesse sorgen?
Da gibt es durchaus Potenzial. Wir sprechen zwar nur von einem kleinen Teil der Bevölkerung bei jeder einzelnen Wahl jetzt betrachtet, wenn 16- und 17-Jährige hinzukommen. Aber diese jungen Menschen sind natürlich die Wahlbevölkerung der Zukunft. Und wir wissen aus der Forschung, dass der Fakt, ob man an seiner ersten Wahl teilnimmt oder nicht, eine ganz, ganz starke Wirkung darauf hat, ob man das auch in Zukunft tun wird. Also sozusagen zum Gewohnheitswähler oder Gewohnheitsnichtwählerin wird. Und wenn das Wahlalter niedriger ist, haben wir dann Erstwählerinnen und Erstwähler, die eher noch zu Hause bei den Eltern leben, noch zur Schule gehen und so eher zu einer Wahlteilnahme mobilisierbar sind. Wir sehen das in den repräsentativen Wahlstatistiken, dass bei den unter 20-Jährigen die Beteiligung immer höher ist als bei den 20- bis 30-Jährigen. Mhm. Und bei einem Wahlalter von 16 schaffen wir es, dass fast alle Erstwählerinnen und Erstwähler in diesem Alter sind, dann teilnehmen in größerem Maße, als wenn das zum späteren Zeitpunkt stattfindet und dann vielleicht auch in Zukunft die Wahlbeteiligung etwas höher ist.
Jetzt hatten wir in Berlin am vergangenen Sonntag eine Volksabstimmung und vorhin hat hier eine Eidgenossin angerufen, Evelyn. Die hat gesagt, sie findet es doof, dass es hier Quoren gibt, also sozusagen ein Mindestmaß an Beteiligung in der Schweiz, wo sie herkommt und regelmäßig mit abstimmt, gibt's das nicht. Und die Menschen, die dann eben keine Stellung nehmen zu den Fragen, die da jeweils auf dem Tapet sind, meint sie, die haben ja auch ihre Wahl getroffen. Würden sie ihr beipflichten? Können solche Quoren weg?
Es kommt, glaube ich, ganz auf das System und die politische Kultur an. In der Schweiz gibt es eben diese Kultur der Akzeptanz, dass diejenigen, die sich beteiligen, für den Rest, die nicht, sich nicht beteiligen, entscheiden. Und in der Schweiz ist es übrigens selten der Fall, dass da die Beteiligung über 50% kommt. In Deutschland haben wir da ein anderes Verständnis, weil wir hauptsächlich auf Wahlen setzen, wo wir meist Beteiligung von 60% oder noch deutlich drüber haben. Und wir uns dann schwer damit tun, Volksentscheide zu haben, wo dann die Wahlbeteiligung meistens deutlich unter 50% bleibt. Und dann zu sagen, egal wie niedrig die Beteiligung ist, dieser Entscheid gilt dann.
Sagt Arndt Leininger und der ist Juniorprofessor für politikwissenschaftliche Forschungsmethoden an der TU in Chemnitz. Und er beschäftigt sich mit Fragen von Wahlbeteiligung und direkter Demokratie. Danke für den Input hier in diese Sendung.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Ich habe jetzt keine repräsentative Umfrage dazu gestartet, würde aber dennoch einfach mal sagen, The Greatest von Cat Power ist eins der schönsten Lieder überhaupt, gesungen von einer der schönsten Stimmen. Cat Power haben wir hier gehört. So, wir reden hier über Demokratie und die Frage, ob sie so, wie wir sie kennen und haben, okay ist oder ob wir da ja nochmal drüber gehen sollten mit Instrumenten der direkten Demokratie. Oder hat vielleicht der vergangene Sonntag in Berlin gezeigt, dass das nicht viel bringt. Und dazu eingelassen bei uns hat sich Sören.
Ich finde zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass wir anfangen, unsere direkten Vertreter direkt zu wählen. Ja, das heißt zum Beispiel, dass wir anfangen sollten, darüber nachzudenken, unseren Bundeskanzler und eine Bundeskanzlerin etc. direkt vom Volk wählen zu lassen. Ja, dass wir also anfangen, wirklich zu bestimmen, wer soll unser Land führen. Das nicht nur im Bundeskanzlerbereich, sondern in allen wichtigen Positionen, auch in den Bereichen der einzelnen Ministerämter. Ja, dass die Minister sich zur Wahl stellen müssen, auch der Bundespräsident.
Direktwahl, so eine Forderung von Lutz. Nee, Quatsch, von Sören. Und Lutz hören wir jetzt.
Dieser überhöhte Bundestag, den wir haben, da wo 100 Leute mehr oder weniger umsonst rumsitzen, nur um da Geld zu verschwenden, was man eigentlich sinnvoller in bestimmte Projekte umsetzen könnte. Und die ganzen Lobbyistenvereine, die hinter den politischen Parteien und Entscheidungen mittragen, die im Gegensatz zu dem garantiert sind, was Bürgerinnen und Bürger eigentlich wollen. Also da haben wir, denke ich, eine Menge zu tun.
Sagt Lutz und spricht da natürlich über die geplante Bundestagsreform und die Debatte drumherum. Und gemeldet bei uns hat sich auch Uta, die meint, Bürgerräte sind prinzipiell eine gute Idee.
Die Politik muss aber bereit sein, sich mit den Ergebnissen dieser Bürgerräte zu beschäftigen und auch eine Rückmeldung an die in den Bürgerräten engagierten Bürger zurückgeben. Entscheidung, ob das angenommen wird, die Empfehlung des Bürgerrats. Oder wenn ja, dann bis wann? Wenn nein, warum nicht?
Und da, denke ich, geht's Uta drum, dass ganz oft Bürgerräte, so lautet ein Vorwurf, ja, so als Kosmetik genutzt werden. Ne? Wir wollen was durchsetzen, wir wollen was entscheiden und drumrum, damit das irgendwie so ein bisschen demokratischer ausschaut, machen wir so eine Bürgerkonsultation und etablieren einen Bürgerrat. Das vermute ich als Hintergrund dessen, was Uta gerade geschildert hat. Vielleicht haben Sie aber auch im Konkreten super Erfahrungen mit einem Bürgerrat, mit einem Schülerhaushalt. Also sowas gibt es ja. Wir wären interessiert, darüber mehr zu erfahren. 0331 70 99 111. Das hier ist Musik von Ian Brown 4.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Vorhin habe ich hier mit einem Politikwissenschaftler gesprochen, unter anderem über die Idee, das Wahlalter auf 16 zu senken, auch für Bundestagswahlen. Und Stefan hat sich gemeldet, der hat auch Ideen, wie sich der Pool der Wahlberechtigten auf einen Schlag erweitern ließe.
Dass man auch Gruppen ausschließt, Gruppen, die hier leben, arbeiten, Sozialversicherungen zahlen, Steuern zahlen und trotzdem nicht im Wahlgeschehen vorkommen. Es kommt einem manchmal, wenn man es mal so hört, von Leuten, die aus anderen Ländern kommen, ihre Staatsbürgerschaft aus bestimmten Gründen eben nicht in eine deutsche umwandeln wollen, dass die im Prinzip hier so ein bisschen arbeiten wie im griechischen System, wo man demokratische Strukturen hatte, wo nur die Griechen wählen konnten.
Also Stefan sagt auch, Menschen, die nicht aus Deutschland stammen, die Ausländer sind, ausländische Pässe haben, sollen hier wählen dürfen. Und ich habe ja vorhin mit Evelyn gesprochen, mit der Schweizerin, die mir sagte, sie ist seit 82 in Berlin, aber die im Vorgespräch auch sagte, wählen darf sie hier nicht. Da sagt Stefan, damit hätte man auf einen Schlag mehr repräsentative Demokratie hergestellt. Ich rede gleich nochmal mit Linus Strothmann, den haben Sie hier im Laufe der Sendung schon gehört. Er ist Beteiligungsexperte und ein paar ihrer Ideen und Vorschläge kann ich dann gleich mit ihm besprechen. Um kurz nach 11 habe ich hier im Programm schon mal mit Linus Strothmann gesprochen. Können Sie gern nachhören auf radio1.de. Der hat als Beteiligungsbeauftragter für Kommunen gearbeitet. Dabei ging es dann beispielsweise um den Neubau eines Schwimmbades in Falkensee oder um das ebenso geliebte wie verhasste Baumblütenfest in Werder. Und Linus Strothmann versucht, Menschen in solche Prozesse reinzuholen, einzubinden, die ihnen ansonsten fernbleiben würden. Er hat auch ein Buch drüber geschrieben, in der er seine Idee für eine breite Beteiligung beschreibt. Das Buch heißt Wir holen euch ab und das Projekt, in dem er jetzt aktiv ist, nennt sich Hallo Bundestag. Und ich will jetzt mit ihm nochmal einige Ihrer Ideen und Vorschläge, die hier so im Laufe der Sendung angelandet sind, besprechen. Willkommen nochmal, Linus Strothmann.
Ja, herzlichen Dank.
Wir können jetzt nicht nochmal den kompletten Prozess rund um das Falkenseer Schwimmbad aufarbeiten, aber bei uns gemeldet hat sich Wilfried und der sagt, ich habe diese Bürgerbeteiligung selbst miterlebt, fand die Idee auch toll, aber unterm Strich ist er jetzt doch unzufrieden.
Auf der anderen Seite, wir leider auch gesehen haben, wie dann die Umsetzung der direkten Demokratie passiert, nämlich in dem Bürgerentscheid. Und da das dann nämlich ganz und gar nicht transparent ablief, also die Bürgerinnen und Bürger haben nicht alle Informationen bekommen, warum zum Beispiel die Stadtverordneten damals den Bau abgelehnt haben. Das heißt, Bürgerbeteiligung ist auch nur so gut wie die Informationen, die den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt werden.
Würden Sie sagen, ja, da sind Fehler gemacht worden?
Ja, dazu muss man wissen, dass das quasi, also es gab damals am Ende dieses langen Beteiligungsprozesses hat die Stadt eine Befragung gemacht, die habe ich auch noch betreut. Da haben wir quasi die ganze Stadt gefragt, im Übrigen ab 0 Jahre, wie stehen Sie zu dem Hallenbad? Finden Sie, das soll gebaut werden, ja oder nein? Und 80% haben sich dafür ausgesprochen und bei einer Beteiligung von fast 60%. Und das war natürlich ein klares Statement, dann fangt jetzt mal an. Dann war Kommunalwahl und die neuen Stadträte hatten sich nicht dazu verpflichtet gefühlt, sich daran halten zu müssen. Und es ist nicht zu einer Entscheidung gekommen. Und daraufhin, weil aber ja die Stadt wusste, alle in der Stadt wussten, wie hoch die Zustimmung ist, kam es dann zu diesem Bürgerentscheid. Diese Unterlagen für den Bürgerentscheid, das ist ja sehr begrenzt, was man da an Informationen rausgeben darf und kann.
Jetzt ist genau das passiert, Herr Strothmann, was ich befürchtet habe, dass wir uns komplett im Falkenseer Schwimmbad verschwimmen.
Genau.
Um es kurz zu machen, würden Sie sagen, ja, ist halt schwierig mit der kompletten Transparenz und Informationskenntlichmachung?
Es ist was wir einüben müssen. Zu dem Zeitpunkt hatte da, ich glaube in Brandenburg hat es in den letzten Jahren kaum Volksentscheide geführt und das ist ja auch das Schweizer Beispiel. Man muss das erstmal lernen und man muss auch lernen, Sachen neutral darzustellen und das muss eingeübt werden und dann gehen vielleicht auch irgendwann mehr Leute dann hin. Das fand ich auch interessant an der Diskussion um die Quoren. Wenn ich das so gut wie nie mache, dann ist halt auch die Frage, ist das vergleichbar zu Schweiz, wo das eben relativ regelmäßig stattfindet.
Es hat sich noch ein Hörer bei uns gemeldet, Christopher, und der ist generell unzufrieden mit politischen Prozessen. Und er sagt auch, Waffenlieferungen an die Ukraine hätten keine Mehrheit in der Bevölkerung. Wir hören mal rein.
Und eine dieser Fragen ist Krieg und Frieden. Die Waffenlieferungen in die Ukraine, die haben bis heute im Volk keine Mehrheit und trotzdem werden sie gemacht. So eine schlimme, zentrale Frage wie Krieg und Frieden, die muss dem Volk zur Wahl gestellt werden und das Volk wäre dazwischen gegangen und hätte die Waffenlieferungen verhindert. Ja.
So eine Vermutung von Christoph. Sie fangen ja sozusagen am anderen Ende an, also bei kleinen, regionalen, lokalen Fragen und Christoph führt hier die großen Fragen ins Feld. Gehen Sie mit?
Ja, zum Teil schon. Also ich glaube, dass wir tatsächlich vor der ganz großen Herausforderung stehen, dass der Bundestag kaum Möglichkeiten bietet zur direkten Beteiligung. Sie können ihren jeweiligen Abgeordneten anschreiben, das machen aber sehr wenig Leute. Und eigentlich ist es aber im System angelegt. Jeder Abgeordnete gehört einem Wahlkreis an und hat auch so ein bisschen die Anliegen dieses Wahlkreises zu vertreten. Und genau das ist ja unser Ziel mit dem Projekt Hallo Bundestag, dass wir sagen, wir brauchen irgendein Mittel, wo Abgeordnete sich auch mal kurzfristig Feedback aus einer Bevölkerung holen können und dann vielleicht nicht gleich aus ganz Deutschland, aber zumindest aus ihrem Wahlkreis, damit es übersichtlicher wird. Und das kann dann jeder Abgeordnete machen und dass sie einfach mehr davon mitbekommen, was in der Bevölkerung eigentlich für eine Stimmung ist und nicht nur die Leute, die vielleicht in so ein Wahlkreisbüro gehen oder sich mal per Mail bei einem Abgeordneten melden.
Vielleicht schließt da der Vorschlag von Sören an, den wir hier im Laufe der Sendung gehört haben. Der hat nämlich gesagt, er wäre für die Direktwahl von Bundeskanzler, Bundeskanzlerin und Ministern, Ministerin in der Hoffnung, dass dadurch Engagement und Beteiligung an Wahlen erhöht wurde. Richtig?
Das glaube ich schon, dass das ein großer Faktor ist. Nur das ist natürlich für die Parteien unheimlich schwierig zu akzeptieren. Also wer jetzt welche Ministerposten bekommt, ist ja so schon ein sehr, sehr heißes Eisen, sage ich mal. Wir hatten tatsächlich vor 2 Wochen, da haben wir mit zufällig ausgewählten Menschen diskutiert aus dem Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf und dann mit den Abgeordneten, die für Steglitz-Zehlendorf im Bundestag sitzen, eben als Teil unseres Projekts. Und da kam auch die Debatte auf, wie kann es sein, dass wir zwar die Politiker wählen, aber die, die dann am Ende in einem Ministerium, wie ich nehme jetzt mal Verkehrsministerium, wo ja viele, viele Streitigkeiten geherrscht haben in der Vergangenheit, aber auch jetzt. Wie kann es sein, dass wir darauf keinen Einfluss nehmen? Und da hat die Politik tatsächlich nicht gesagt, ja, die können gewählt werden. Also da war der Widerstand schon groß. Aber was man zumindest eingesehen hat, war, dass es vielleicht Hearings oder Ähnliches braucht. Also dass man, bevor man so einen Ministerposten vergibt, dass es eine wirkliche Auseinandersetzung auch gibt. Und so wie in anderen Ländern, in den USA ist das beispielsweise so, jemand, der so einen wichtigen Posten übernimmt, sich wirklich auch Fragen stellen lassen muss im Vorfeld, bevor er dann vereidigt wird oder sie.
Sagt der Beteiligungsexperte Linus Strothmann. Dankeschön auch nochmal für Gespräch Nummer 2 in dieser Sendung. Gutes Wochenende.
Ja, vielen Dank Ihnen. Tschüss.
Wir haben heute über den Zustand unserer Demokratie diskutiert. Ist er okay, so wie er ist? Oder sollten da andere Instrumente hinzukommen? Mehr Bürgerbeteiligung beispielsweise. Darüber haben wir heute diskutiert. Und was schon mal gut lief, war die Beteiligung an dieser Sendung. Sie haben sich nämlich zahlreich hier gemeldet und eingelassen. Beispielsweise Heiko.
Ja, mir widerstrebt es, mich alle Jahre immer wieder auf die Suche nach einer Partei mit den für mich geringsten Missempfindungen zu begeben. Ja, Wahlversprechungen werden nicht gehalten, Koalitionen werden eingegangen und Grundwerte aufgegeben. Da ist es doch sehr viel einfacher, sich nach Grundgesetz Artikel 20 Absatz 2 auf den Weg zu begeben und über einzelne Themen, die uns am Herzen liegen, ja, ganz einfach abzustimmen.
Ähnlich scheint es auch Christine zu gehen.
Ich engagiere mich für verschiedene Themen der Stadtpolitik, zum Beispiel für das Plusbad, aber auch für den BUND. Und die direkte Demokratie könnte uns helfen, genauere Politik zu machen. Also da, wo Themen anstehen, diese mit den Lösungsideen der Bürgerinnen auch umzusetzen. Und das ist das große Potenzial, das wir im Moment noch gar nicht heben.
Und noch ein Fan direkter Demokratie hat sich hier eingefunden, nämlich Evelyn, ihres Zeichens Eidgenossin aus der Schweiz, also dem Land der direkten Demokratie. Und sie hat uns hier unter anderem berichtet, dass es dort bei Volksabstimmungen kein Quorum gibt, welche Seite mehr Stimmen hat. Die hat die Sache eben für sich entschieden.
Nein, das ist nicht so. Es gibt Ja-Stimmen, es gibt Nein-Stimmen und es wird dann das gemacht, wo es mehr Stimmen gibt. Denn die Leute haben ja die Chance hinzugehen. Und wer nicht mitgestalten will, hat eben keine Stimme. Also ich finde es auch völlig falsch, denen, die nicht mitgestalten wollen, so eine Macht zu geben.
Interessant, oder? Eine andere Technik als die bei uns dann beispielsweise am vergangenen Sonntag in Berlin zur Anwendung gekommen ist. Geschrieben hat mir auch Ulla, die spricht sich sehr klar gegen direkte Demokratie aus und schlägt stattdessen vor, in der Kommunalpolitik, also da, wo man sich ums Lokale kümmert, da dafür zu sorgen, dass Menschen, die da ihre Freizeit Zeit reinbuttern, dass die entlastet werden bei ihrer Arbeitszeit mit so einer Art Lohnausgleich, um denen überhaupt die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen in Kommunalpolitik. Und ich glaube, in eine ähnliche Kerbe haut Julia auch die per Mail, die sich fragt, haben die Leute momentan überhaupt die Zeit für eine direkte oder direktere Demokratie? Nach einem Arbeitstag oder nach der Care-Arbeit bleibt nicht mehr die Kraft oder auch nur die Lust, sich einzubringen. Ich denke, es bräuchte eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung, damit wieder mehr Energie frei wird dafür. Gemeldet bei uns hat sich auch Rainer, der wiederum sagt, ich will gar nicht alles mitentscheiden, weil ich einfach gar nicht kompetent genug bin, um bei allem mitzureden.
Wenn man mich zum Beispiel zum Schulsystem fragen würde, da bin ich seit 30 Jahren raus, da würde ich irgendwelchen Unsinn von mir geben, kann überhaupt nicht kompetent mitreden.
Aber Rainer hätte da auch noch so einen Vorschlag zur Güte.
Ich hatte mich vor 10 Jahren schon dazu geäußert, dass wir brauchen einen gerechten König in Deutschland und hatte mich damals dafür angeboten. Damals hat man mich nicht gewollt. Jetzt habe ich keine Zeit mehr, zu spät, aber grundsätzlich stehe ich dazu.
Ja, Pech gehabt. Insofern vielen Dank für die vielen Ideen, ernst gemeinte und weniger ernste im Laufe dieser Sendung. Dankeschön. Ich schuld Ihnen noch den Ausblick auf die nächste Sendung. In der kommenden Woche müssen Sie auf die Weber verzichten, aber natürlich nicht auf Radio 1. Am Karfreitag senden wir dann einen Thementag, einen Radio Day, Fluchtpunkte der Radio 1 Radio Day zum Thema Exil. Ich darf da auch mitmischen. Und die Woche drauf gibt es dann wieder eine reguläre Weber und zwar zum Thema Corona-Klausuren, Klimaangst. Wie geht's der Psyche junger Menschen? Sie wissen, viele Kinder, viele Jugendliche sind immer noch stark belastet durch die Folgen der Corona-Pandemie und den Einschränkungen, die damit einhergegangen sind. Dazu kommen Klimaangst, Kriegsangst, Inflation. Ja, und die Mathe-Klausur in der kommenden Woche nicht, weil da sind Osterferien, aber danach geht's weiter mit Ausarbeiten, Schreiben und mit Notendruck. Jetzt kämpfen viele Kinder, viele Jugendliche mit psychischen Problemen wie Depressionen und wir hoffen angesichts der Osterferien in Berlin und Brandenburg auf eine rege Beteiligung unserer jungen Hörerinnen und Hörer, also insbesondere von Menschen, die die Schulbank drücken, die als junge Erwachsene eine Ausbildung machen oder studieren. Der B ist geschaltet für Ihre, für eure Erfahrungen zum Thema 0331 70 99 555. Können Sie jetzt schon anrufen. Vielleicht finden Sie aber auch das Thema irgendwie überflüssig, betrifft Sie nicht und Sie haben selber eine viel bessere Idee. Dann würden wir doch bitten, schicken Sie uns die an dieweber@radio1.de.